So, Jasmin war ja letzte Woche da. Wer war alles da? Simon hat vorher schon gefragt, gell? Viele, viele von euch. Oder vor zwei Wochen, nicht letzte Woche. Jasmin war vor zwei Wochen da und sie hat sehr, sehr klar die Botschaft des Evangeliums gepredigt. Und was wir so als Gemeindeleitung für dieses Jahr für uns als Heimat gehört haben, war, dass dieses Jahr ein Jahr der Evangelisation ist. Und deswegen auch diese Predigt, wir werden eine Predigtreihe darüber haben, also es wird auch nächstes Mal nochmal um dieses Thema gehen. Wir haben es mal Menschen für Jesus gewinnen genannt. Und es wird heute sehr praktisch auch werden, ja, also ihr seid ja jetzt gerade schon von Ängsten freigesetzt worden, das ist schon mal gut. Wir werden nachher ein paar kleine praktische Übungen mit unserem Nachbarn machen, gar keinen Stress, das wird total entspannt, ja. Aber wir wollen das üben. Als ich in meiner Zeit in den USA war, bei Bethel, in der Schule des Übernatürlichen dort, in der Bibelschule, da war das ein wesentlicher Bestandteil. Donnerstags hatten wir immer den Tag der Evangelisation in der Schule. Montag bis Mittwoch hatten wir normalen Unterricht und donnerstags wurden wir immer ausgerüstet, auf die Straße zu gehen und das Evangelium zu predigen. Nicht nur auf die Straße, das waren ganz unterschiedliche Sachen, die wir gemacht haben. Manche sind in Unternehmen gegangen und haben über Unternehmensführungen prophezeit. Das war meiner im ersten Jahr. Ja, wir durften in verschiedene Unternehmen gehen und wir haben davor gehört, was Gott für die Leute hat und haben denen dann Worte vom Herrn weitergegeben. Das war ziemlich, ziemlich cool. Manche andere haben im Park einfach nur geholfen und haben den Park in Reading wieder schön gemacht und haben da Dinge gemacht und einfach gedient. Und auch da sind tolle, tolle Sachen passiert, dass Menschen dann auf sie zugekommen sind. Ja, warum macht denn ihr das alles hier? Von wo seid denn ihr? Und dann sind da oft gute Gespräche entstanden. Manche andere waren bei Kindern, die besondere Hilfe gebraucht haben. Und manche haben auch diese Schatzsuche, diese Treasure Hunt, wo wir auch jetzt nächsten Samstag machen werden. Manche sind zum Beispiel auch auf einen Treasure Hunt gegangen. Oder einige sind an Universitätscampusse gefahren. Also ganz, ganz total unterschiedliche Sachen, auch für unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber wie gesagt, das war so ein Evangelisationstag immer donnerstags. Da kam dann, bei uns war es noch Chris Overstreet hieß der, und hat uns richtig feurig gemacht fürs Evangelium und für die Menschen da draußen. Das war immer mega spannend, da standest du dann ungefähr nach einer halben Stunde von seiner Predigt, standest du dann irgendwann auf deinem Stuhl und warst sowas von motiviert. Yes! Und eine der Sachen, die mich dort am meisten auch herausgefordert hat ein Stück weit, war, wir haben dann in dieser Zurüstzeit gemeinsam das wirklich geübt. Ja, wir haben geübt, wir haben miteinander gesprochen, wir haben das angefangen umzusetzen und das hat mir am allermeisten geholfen. Dass ich jetzt, wenn ich oft in Situationen bin und mit Menschen im Gespräch bin, mir das relativ einfach fällt, weil ich schon verschiedene Werkzeuge mir angeeignet habe und Dinge angeeignet habe, die ich dann anwenden kann. Ja, und das wollen wir uns heute angucken. Wir werden uns die nächsten zwei Wochen werden wir uns 5 Werkzeuge anschauen, von denen ich überzeugt bin, die uns total gut helfen, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen. Okay? Wer ist dabei? Ja, ein paar, okay, sehr gut. Den Rest kriegt man auch noch motiviert. Hoffe ich doch. Ich bin kein Chris Overstreet, aber ich gebe mein Bestes. Wenn ihr Evangelisation hört, was weckt es in euch? Ist es ein positives Gefühl? Wer hat ein eher positives Gefühl? Eine Handvoll. Wer hat ein eher negatives Gefühl im Sinne von, weiß auch nicht, finde ich nicht so toll? Darf man auch ehrlich sein, genau. Was fällt euch ein? Was ist Evangelisation für euch? Werft mal Worte raus. Wie sieht es für euch aus? Was könnte es sein? Seid mal ganz ehrlich.
Die Liebe bringen.
Die Liebe bringen, sehr gut. Okay, vorbildlich. Hätte ich nicht gedacht, dass das als erstes kommt.
Schwierig.
Schwierig, ja.
Zäh.
Das ist aber hart in Deutschland. Ablehnung.
Wachturm.
Ja, richtig. Die Zeugen. Traktate verteilen. Komische Leute auf der Königsstraße.
Auftrag weitergeben.
Gabriele, du bist on fire. Nachher einfach alle mal nach der Predigt mit der Gabriele reden, die erzählt euch dann, was die guten Sachen der Evangelisation sind, okay? Also ganz unterschiedliche Sachen. Interessant ist es, fast alle Christen wissen, dass Evangelisation wichtig ist. Statistisch gesehen sogar 95% der gläubigen Christen wissen, dass Evangelisation ein wesentlicher Teil ihres Glaubens ist, unseres Glaubens ist. 95% wissen das. Ja? 95% haben den Missionsbefehl gehört, 95% wissen, das ist eigentlich eine wichtige Aufgabe, wir sollten das umsetzen. Und sogar 97% oder mehr sagen Folgendes: Das Beste, was jemandem passieren kann, ist, dass sie Jesus kennen. 97% und noch mehr aller Christen sagen, es ist das Beste, was jemandem passieren kann, Jesus kennenzulernen. Und trotzdem haben 95% aller Christen noch nie eine einzige Seele zu Jesus geführt. 95% wissen, dass es absolut wichtig ist. 97% sagen sogar, das ist das Beste, was passieren kann. Und nur 95% haben überhaupt jemals eine Seele zu Jesus geführt. 80% aller Christen legen nicht konsequentes Zeugnis für Christus ab. Weniger als 2% sind im Evangelisationsdienst tätig. Und 71% spenden nicht für die Finanzierung des Missionsbefehls. Heftig, oder? Alle wissen, dass es wichtig ist, keiner macht's. Ganz krass ausgedrückt. Bei mir persönlich war das so, als ich zurück zum Glauben kam, da ging mir persönlich das oft so, ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll. Oder ich hatte Ängste. Oder ich fand es schräg. Oder ja, wie funktioniert es überhaupt, das Evangelium? Was ist überhaupt das Evangelium? Mit solchen Sachen hat es schon angefangen. Ja, was ist denn überhaupt das Evangelium? Wie funktioniert das? Wie soll ich das machen? Wie soll ich mit meinen Freunden darüber reden? Was soll ich denen weitergeben? Wie geht es? Hatte keinerlei Vorbilder, die mir das beigebracht haben. Hat eigentlich irgendwie, wie wir ja statistisch sehen, weil es ja kaum jemand macht. Also du musst irgendwie weit suchen. Und ich war richtig hungrig, weil wenn ich die Apostelgeschichte gelesen habe, dann habe ich in der Apostelgeschichte fast ausschließlich von Evangelisation gelesen. Der Heilige Geist fällt und das allererste, was Petrus macht, ist, er geht raus auf die Straße und er predigt öffentlich das Evangelium. Mehrere tausend Menschen kommen zu glauben. 2 Kapitel später passiert das Gleiche nochmal 4.000 oder 5.000. Einmal sind es 5.000, einmal 4.000. Und dann immer wieder. Und Paulus geht auf Missionsreisen. Paulus nimmt gemeinsam mit Barnabas, sie nehmen Silas mit und so weiter. Sie sind die ganze Zeit unterwegs, sie tun überall Zeichen und Wunder, all die Apostel. Sie predigen die ganze Zeit. Denen ihre Konsequenz ist noch, das ist schockierend. Wir sagen, wir haben Angst und wir haben Furcht. Denen ihre Angst und ihre Furcht war wahr, weil fast alle von ihnen sind gesteinigt worden oder fürs Evangelium umgekommen. Sie waren Märtyrer. Stephanus, der gesteinigt wurde, der noch während der Steinigung die Herrlichkeit Gottes sah. Am Anfang, denen war klar, das ist ein Muss, das in uns verankert ist. Eine der letzten Worte, nicht die absolut letzten, aber fast die letzten Worte von Jesus sind im Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 28. Und ich sage das so oft, ja, Matthäus 28, 19 bis 20. Was steht da? Der Missionsbefehl. Was ist der Missionsbefehl? Darum gehet hin zu allen Völkern, haben wir schon mal angeguckt, das sind alle Rassen, alle Völkergruppen. Ja, dieses Wort Völker kommt von Rassen, von unterschiedlichen Ethnien, genau, von Ethnos kommt es. Also geht überall hin und machet alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wenn wir diesen Auftrag ausführen, begeben wir uns auf Jesus seine Wege. Wenn wir diesen Auftrag ausführen, begeben wir uns auf Jesus seine Wege. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage. Das ist das Beste, was wir machen können, weil da ist Jesus ganz eng bei uns, wenn wir für ihn Zeugnis geben. Fast die letzten Worte sind dann, wartet hier in Jerusalem, bis die Kraft von der Höhe kommt, um was zu tun? Was? Ja, um den Heiligen Geist zu empfangen. Warum empfangen wir den Heiligen Geist? Wer weiß es, wer weiß es? Um Zeugnis für ihn zu sein. Damit ihr meine Zeugen seid bis ans Ende der Welt. Bei der Errettung werden wir zu einer neuen Schöpfung und zu einer neuen Kreatur, heißt es im Korintherbrief. Ja, wir werden neu gemacht. Kolosser sagt, wir werden heilig, tadellos und gerecht. Wir werden reingewaschen, wir werden zu einem neuen Menschen. Und was in diesem Zuge passiert ist, der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns. Er nimmt in uns Wohnung. Ja? Er wohnt in uns und der Geist des Herrn ist derjenige, der uns hilft, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Jetzt gerade bist du ein Tempel des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist Wohnung genommen hat. Und was dann aber passiert ist, der Heilige Geist kann noch auf uns kommen. Aus einem einzigen Grund. Der Heilige Geist kommt auf uns und das sind oft diese Taufen des Heiligen Geistes. Vielleicht kennt ihr Leute, die das erlebt haben. Vielleicht habt ihr es selber erlebt. Aus einem einzigen Grund, nämlich, dass die Kraft der Höhe dich ausstattet, ein Zeugnis für ihn zu sein. Um Zeichen und Wunder, Heilungen und all diese Dinge zu tun und Menschen zu Christus zu führen. Wenn wir die Statistiken noch im Kopf haben von gerade eben, und als ich das gelesen habe, das hat so einen richtig heiligen Zorn in mir geweckt. Es wird Zeit, höchste Zeit, dass wir diese Statistiken ändern. Leute, es wird höchste Zeit, dass wir diese Statistiken ändern. Jesus hat uns nur ein paar Handvoll Sachen gegeben, die wir machen sollen. Wir sollen ihm nachfolgen, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Und dann sollen wir den Nächsten lieben wie uns selber und in alle Völker gehen und zu Jüngern machen. Alle Nationen. Also was hindert uns dran? Was hindert uns dran, dass wir das nicht umsetzen? Statistisch gesehen 22% haben Angst, 17% Mangel an Möglichkeiten, 10% sind nicht ausgebildet dafür, 9% Mangel an Interesse, 8% Ablehnung, 8% Anfeindung und 8% wir sind zu beschäftigt. Wenn wir Angst, Ablehnung und Anfeindung, das würde ich mal in eine Kategorie tun, dann sind wir ungefähr bei 40% Angst, Anfeindung, Ablehnung, ja, das geht doch alles so in die gleiche Richtung. Ungefähr 40%. Mangel an Möglichkeiten und Mangel an Interesse und zu beschäftigt, würde ich auch mal zusammenfügen, sind auch noch mal so 35% und nicht ausgebildet 10%. Wenn ich früher eine Prüfung geschrieben habe an der Uni, wann hatte ich Angst? Wenn ich nicht gelernt hatte, hatte ich die größte Angst. Wenn ich nicht gut vorbereitet war, auch an der Schule, wenn es eine Klassenarbeit gab, die ganz spontan war und ich habe nichts getan dafür, dann war ich am meisten aufgeregt und hatte am meisten Angst. Ich glaube, die ganzen Statistiken können wir eigentlich in eine Sache hineinpacken, meiner Meinung nach, nämlich in diese 10% nicht ausgebildet zu sein. Wenn wir gut ausgebildet sind, wenn wir klar verstehen, dass das die Botschaft ist und wenn wir klar verstehen, wie wir das umsetzen können, wenn wir anfangen, das zu üben und das zu lernen, dann wird es ganz natürlich und dann ist es völlig entspannt, Leute. Evangelisation für mich ist mittlerweile eine der entspanntesten Dinge. Das macht mir sogar richtig Spaß. Ich rede nicht von der reinen Straßenevangelisation, wo ich dastehe und laut das Evangelium predige oder Traktate verteile. Ich rede unter anderem von Evangelisation in meinem Freundeskreis, bei all denen, die nicht an Jesus glauben. Mir macht es richtig Spaß. Erst vor kurzem hatte ich ein langes Gespräch, noch bis spät in die Nacht, wo wir über Jesus gesprochen haben. Wir wollten gar nicht gehen. Bin um 3:30 nachts erst zu Hause gewesen. Wir haben stundenlang einfach nur über Jesus gesprochen. Das macht richtig Spaß. Ich glaube, mir macht Spaß, weil ich ausgebildet wurde dafür, weil ich gelernt habe, das zu machen und weil ich es immer wieder auch gemacht habe. Und Übung, gibt es doch dieses Sprichwort im Deutschen, was macht die Übung? Spaß. Macht einen Meister. Wer von mir einen fünffälligen Diensttest anguckt, stellt relativ schnell fest, dass Evangelisation gar nicht weit vorne ist. Ich ruhe mich aber nicht auf der Ausrede aus, Evangelisation ist die Aufgabe der Evangelisten. Völlige Falschaussage. Für was ist der fünffällige Dienst da? Der fünffällige Dienst ist da zur Zurüstung der Heiligen. Die Aufgabe des Evangelisten in der Gemeinde ist eigentlich nur das, die Gemeinde zuzurüsten, zu evangelisieren. Die Aufgabe des Apostels ist, die Gemeinde im Apostolischen zuzurüsten. Die Aufgabe des Propheten ist es nicht, über alle zu prophezeien und der Einzige zu sein, der Gottes Stimme hört. Nee, er ist dazu da, die Gemeinde zuzurüsten, dass jeder Gottes Stimme hört. Das ist der Unterschied vom Alten zum Neuen Testament. Und so ist es auch mit dem Evangelisten. Die Evangelisten sind nicht die, die die Einzigen sind, die draußen auf der Straße brüllen. Nein, sie sollen Vorbilder sein und die Gemeinde zurüsten, dass jeder von uns es tut. Ich bin kein Evangelist. Und trotzdem versuche ich es immer wieder in meinem Alltag umzusetzen. Auch da bin ich nicht perfekt. Ich möchte heute überhaupt gar nicht ins Schwärmen über mich selber kommen. Gar nicht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ich will euch einfach nur zeigen, Leute, ich habe mich auch auf den Weg gemacht und habe angefangen, mehr und mehr zu lernen, aber bin immer noch im Prozess. Ja, und bin am Wachsen. Ganz besonders die letzten Wochen erlebe ich das immer mehr. Aber ich fange an, mich danach auszustrecken, wieder ganz neu. Jesus, ich will das sein. Ich möchte sein, ein Zeugnis in meinem Alltag für alle Menschen, die mit mir in Kontakt kommen. Helf mir dabei, Heiliger Geist. Unterstütz mich. Es gibt drei Arten von Evangelisation. Meiner Meinung nach kannst du in diese drei Kategorien fast alles packen. Vielleicht fällt euch noch was anderes ein. Das eine ist die Straßenevangelisation. Das ist es, diese Traktate zu verteilen, Treasure Hunt zu machen und über Jesus laut zu predigen auf der Straße. Dann gibt es eine Evangelisation, die in unserer Zeit heute sehr, sehr relevant geworden ist und auch wirklich Dinge bewegt. Das ist die Evangelisation durch Medien, ja, durch Radio, Fernseher, weniger, wobei immer wieder, wenn du, sonntags seid ihr ja hoffentlich im Gottesdienst, aber sonntags läuft ganz oft irgendwelche Andachten im Radio. Ja. Und die sozialen Medien, das ist wirklich krass. Während Corona sind teilweise Gemeinden entstanden über TikTok. Da wurde einfach nur das Evangelium gepredigt und Leute haben dann in die Kommentare angefangen zu schreiben und haben geschrieben, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ja, und dann haben die Kontakte aufgebaut. Das sind krasse Sachen passieren da, Leute. Das sind krasse Möglichkeiten da. Wenn das Evangelium ganz klar über diese Medien gepredigt wird, da kann auch Anfeindung passieren. Gar keine Frage. Aber das ist egal, Leute, weil selig sind wir, wenn wir verfolgt werden. Also, fünf Werkzeuge, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Das erste Werkzeug, wovon ich überzeugt bin, ist, das erste Werkzeug ist das Werkzeug des Gebets. Gebet. Fang an in deiner Gebetszeit, nicht nur ich, du, meiner, mir. Papa, ich habe Schmerzen hier, ich brauche Heilung. Vater, mein Ehemann geht mir auf den Keks, helf mir. Und überhaupt, fang an in deine Gebetszeiten, das zu integrieren, dass du für Menschen betest, die nicht an Jesus glauben. Fang an, für Ungläubige zu beten. Fang an, dir eine Liste zu machen, welche von meinen Arbeitskollegen habe ich besonders auf dem Herzen, sind wir vielleicht besonders nah und glauben nicht an Jesus und schreib die Namen auf. Und fang an, in deinen Gebetszeiten diese Leute durchzubeten. Fang sie an zu segnen, Gottes Kraft über ihnen auszusprechen. Wenn Paulus, der ein Mörder und ein Verbrecher war, der die Christen verfolgt hat wie kein anderer, wenn Paulus eine Begegnung mit Jesus hatte und haben konnte, die ihn von jetzt auf nachher komplett verändert hat, dann können das auch deine Geschäftskollegen, deine Familienmitglieder, die nicht an Jesus glauben, und deine Freunde. Fang an, für sie zu beten. Regelmäßig. Immer wieder. Und bleib dran im Gebet. Und dann im Gebet ist auch noch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Fang an, für dich zu beten, dass Gott dein Herz on fire setzt für die Verlorenen. Wenn dir es so geht, dass du merkst, ich habe da gar keinen Bock drauf, oder ich fühle mich unwohl, oder ich finde, es ist jetzt mir viel zu viel Druck, was der Yannick da macht, oder was auch immer das in dir jetzt gerade bewegt, dann fang an, für dein Herz zu beten und bete Folgendes. Jesus, gib mir dein Herz für die Verlorenen. Veränder mein Herz. Mach aus meinem steinernen Herz ein fleischernes Herz in diesem Bereich. Beweg mein Herz für das, was dich bewegt. Das ist ein gefährliches Gebet übrigens. Also sei dir bewusst, da passiert was, wenn du das anfängst zu beten. Du wirst nicht mehr derselbe, dieselbe sein. Weil plötzlich fängt es an, dein Herz zu bewegen. Plötzlich fängst du an, deinen Freund oder deine Freundin zu sehen. Und du bekommst eine innere Ergriffenheit dafür, dass diese Person vielleicht mal nicht mit dir im Himmel sein wird. Und es fängt dich an zu motivieren, dir Strategien zu überlegen, wie du das Evangelium weitergeben kannst. Also, erster Punkt, Gebet. Ein cooles Gebet, wo ich ganz, ganz viel gebetet habe, auch mit einem sehr guten Freund, mit dem Benny Kaufmann zusammen. haben wir ganz, ganz viel für unsere Freunde immer gebetet. Immer Folgendes. Jesus, lass die Schönheit dieser Welt verblassen bei so und so. Und lass deine Schönheit erglanzen und Glanz gewinnen. Lass die Schönheit dieser Welt verblassen, diese Dinge dieser Welt, lass sie verblassen. Das ist ein richtig cooles Gebet, das ist auch was ich empfehlen kann. Aber lasst euch vom Heiligen Geist leiten, natürlich. Und der zweite Schritt, und das macht richtig Spaß, wir müssen das ABC des Evangeliums kennen, Leute. Kennst du das ABC des Evangeliums? Wenn du jetzt hörst, dass, wenn der Janik jetzt hier sagt, ja, das Evangelium predigen, dann kann das sein, dass es in dir, was ist das überhaupt, wie geht es? Was bedeutet es? Jesus liebt dich. Das ist das Evangelium, das ist ein Teil des Evangeliums. Ja, Jesus liebt dich. Das ist ein Teil. Was ist denn das Evangelium? Was ist denn wesentliche Bestandteile des Evangeliums? Ich habe es euch hier mal aufgeschrieben, was ich glaube, was die wesentlichen vier Bestandteile des Evangeliums sind. Die wesentlichen vier Bestandteile sind, dass Gott dich formte. Gott formte uns. Wie formte er uns? In seinem Ebenbild perfekt gemacht. In Mann und Frau. Gott formte dich. Dann kam die Sünde auf die Welt durch Adam und durch Eva. Und im Römerbrief heißt dann, und alle wurden zu Sündern. Die Sünde verformte uns. Sie verformte dich. Du wurdest zu einem Sünder. Und dann kam Jesus und Christus transformierte uns in diese neue Schöpfung. Christus transformierte dich in eine neue Schöpfung. Und wenn du das erleben möchtest, dann tu Buße. Und was heißt Buße? Ich kehre um von meinem seitherigen Leben. Ich drehe mich zu Christus. Ja, und ich sage, ich fange an dich zu glauben. Im Römerbrief heißt es, wer mit dem Mund bekennt und in dem Herzen glaubt, dass Jesus Christus Herr ist, der wird das ewige Leben empfangen. Also wenn wir anfangen zu erkennen, ich bin ein Sünder und so wie ich momentan lebe, so kann ich nicht mehr weiterleben und ich möchte Ja sagen zu diesem Jesus, dann sagen wir in unserem Herzen Ja und wir bezeugen es mit unserem Mund und was dann passiert ist, diese Transformation passiert und plötzlich wirst du aus einem Sünder zu einem Heiligen. Jesus macht dich gerecht und tadellos und er macht dich vollkommen neu und jetzt bist du fähig, mit dem Vater enge Gemeinschaft zu leben. Also wenn du jetzt das Evangelium zu deinem Freund predigst oder zu deiner Freundin oder zum Arbeitskollege, dann kann das genau in diesen Schritten aussehen. Hey, geht's dir nicht auch so? Wenn du deinen Alltag lebst, du lebst nicht perfekt, oder? Das könnte ein Punkt sein. Zum Beispiel erzählt er oder die Person dir was, ja? Und dann kannst du mit diesem Punkt anfangen. Hast du das auch mal versucht? Versuchst du auch immer aus deiner eigenen Kraft besser zu leben? Gerechter zu sein, ja, netter zu sein zu anderen Kollegen, vielleicht zu deiner Frau. Das können Punkte sein. Ja, stimmt, Janik, aber ich krieg das nicht hin. Dann kannst du sagen, weißt du, warum du es nicht hinkriegst? Du bekommst es nicht hin, weil du nicht Jesus in dir hast. Weil du geboren wurdest als Sünder, fehlerhaftig, weil du nicht perfekt gemacht, weil du nicht mehr perfekt bist. Ja, ursprünglich wurden wir perfekt gemacht. Aber weißt du, es gibt da einen Retter und einen Erlöser, der dich von heute auf morgen komplett verändern kann, wenn du Ja zu ihm sagst. Und dieser Erlöser, an den glaube ich, das ist Jesus Christus, mein Herr, und er hat mein eigenes Leben auf den Kopf gestellt und verändert. Ja? Wenn du Ja zu ihm sagst, dann wirst du plötzlich merken, dass Leistungsgedanken von dir abfallen, was auch immer das dann ist, und dann kannst du da das Evangelium hineinpacken. Wichtig ist, wir müssen uns damit beschäftigen. Was ist denn das Evangelium? Einfach mal darüber nachdenken, Leute. Ja, wenn du dir da nie Gedanken drüber machst, dann kannst du das auch nicht. Mach dir über diese Punkte Gedanken und dann überleg dir, wie kann ich das ganz praktisch formulieren? Üb das in deinen Gedanken. Üb das mit deinen Freunden. Sprech das aus. Wer das mal lesen möchte, auch bibeltechnisch und sagt, ja, das finde ich jetzt interessant, was der Janik da sagt mit den vier Punkten, ist es überhaupt biblisch? Schlagt mal Römer 5 auf. Römer 5 von 6 bis 11 sind genau diese Schritte beschrieben, 1:1. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Genau das hat Petrus gemacht. Nachdem der Heilige Geist auf ihn kam in Apostelgeschichte 2, ich nenne das den konfrontativen Petrus-Stil, ist Jesus raus auf die Straße und hat alle mit dem Evangelium konfrontiert. Bam! Jesus Christus ist am Kreuz für deine Sünden und für deine Fehler gestorben, damit du ewiges Leben haben kannst, damit du die Vergebung all deiner Sünden empfängst und für ein für alle Mal verändert wirst, um Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott zu leben. Das ist das Evangelium. Er ging als unschuldiges Lamm ans Kreuz für deine Schuld. Er ging als komplett unschuldiger und als perfekter Mensch ans Kreuz für deine Schuld und für meine Schuld, für unsere Fehlerhaftigkeit, damit wir reingewaschen werden und neu gemacht werden. Vollkommen neu, heilig und tadellos, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. So ist unser Gott, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte in diese Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben empfängt und die Vergebung aller Sünde. Das ist das Evangelium. Mein Gott, an den ich glaube, der ist so wunderbar und so einzigartig. Der ist so liebevoll und so schön, dass er als einziger Gott auf dem ganzen Planeten, kein anderer Gott gibt es, der es gewählt hat, Mensch zu werden und sich an Kreuz nageln zu lassen für dich, damit du leben kannst und frei von Fehlern bist. Es sind immer wieder verschiedene Versionen, aber wir müssen das lernen, wir müssen das immer wieder tun, immer wieder machen, immer wieder formulieren. Was ist das? Was ist die Essenz des Evangeliums? Manche von euch sind dazu berufen, genau das zu tun, was Petrus getan hat, konfrontativ das Evangelium, bam, aber voll ins Gesicht zu predigen. Und das Resultat war, Zeichen und Wunder sind geschehen. Es passiert immer, wenn wir das Evangelium predigen, weil dann Jesus auftaucht. Wenn du das Evangelium predigst, wenn du von dem Sohn Gottes sprichst und was er getan hat, dann fängt der Gesamthimmel an, sich plötzlich auf diese Situation zu fokussieren. Wow, da wird über uns gesprochen. Yes! Und der Heilige Geist kommt und Heilungen passieren fast immer. Ich glaube, dass es Einzelne heute Morgen gibt, die durch dieses Evangelium, das ich gerade gesprochen habe, Heilungen in ihrem Körper erleben. Ich glaube das. Und dann gibt es noch den intellektuellen Paulus-Stil. Paulus hat das gemacht. Paulus hat ganz viel diskutiert und das Evangelium genauestens erklärt. Und es wird Einzelne hier in diesem Raum auch geben. Ihr seid dazu berufen, euch mit Intellektuellen zu unterhalten und tiefe Diskussionen zu führen. Warum Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist und nicht nur ein Prophet. Oder nicht nur irgendein anderer Mensch, irgendeiner, der halt cool unterwegs war. Der Reinhard Bonnke war zum Beispiel einer, der den konfrontativen Petrus-Stil gelebt hat. Oder der Billy Graham. Oder beim intellektuellen Paulus-Stil, vielleicht kennt ihr Ravi Zacharias. Ja. Das sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich glaube, dass jeder von uns so seinen eigenen Stil auch entdecken darf. Also, was wir jetzt machen ist, jetzt kommt die Herausforderung. Ich will, dass ihr euch jetzt zu eurem Nachbarn dreht und dann nochmal über dieses Evangelium sprecht. Und eurem Nachbarn in 4 bis 5 Sätzen sagt, was für euch das Evangelium ist. Versucht es einfach mal zu formulieren. Leute, wir können keine Fehler machen, ist alles gut. Ja, du zerbrichst nicht daran, wenn du jetzt irgendwas Falsches sagst, das ist egal. Aber wenn wir es nicht üben, dann lernen wir es nicht. Das ist völlig okay, einfach mal Gedanken. Sag deinem Nachbarn einfach mal in ungefähr 5 Sätzen, was ist das Evangelium für dich? Gut. Der jetzt ein bisschen länger gebraucht hat, ihr könnt nach dem Gottesdienst auf den Hemme und auf die Silvia zugehen. Die können euch nochmal erklären, wie das richtig kurz und knackig geht. Und wie hat es geklappt? Gut. Wer fand es herausfordernd? Okay, ein paar Einzelne. Seid ihr wirklich ehrlich, ist die Frage. Es wird immer einfacher, je öfter du das machst. Ja? Wird immer einfacher, je öfter du das tust. Einfach immer mal wieder mit deinem Ehepartner, mit einem Freund, immer mal wieder. Abends, wenn du im Bett liegst und nicht schlafen kannst, hör auf, dir über irgendeinen anderen Müll Gedanken zu machen und dir Sorgen zu machen. Mach dir Gedanken über das Evangelium. Denk über Jesus nach. Was ist das Evangelium? Was hat er für dich getan? Wie könnte ich das formulieren? Ja, die Zeit, die wir haben, können wir auch sinnvoll benutzen. Sinnvoll verwenden. Ja? Statt vielleicht am Sonntagabend den Tatort und danach noch eine Politshow anzugucken, guck nur den Tatort an und sprech dann mit deiner Familie noch über das Evangelium danach. Jasmin hat es ganz gut gesagt, Richtung Ende ihrer Predigt. Sie hat gesagt, über was reden wir denn, wenn wir dann aus dem Gottesdienst rausgehen und dann im Auto sitzen? Über was reden wir, wenn wir mit unseren Freunden im Auto unterwegs sind? Über was sprechen wir? Sprechen wir die ganze Zeit über irgendwas? Oh, Deutschland, alles Katastrophe und überhaupt, die Ampelregierung geht mir mega auf den Keks und AfD und was weiß ich. Sind das die Hauptthemen? Oder Fußball? Oh, der VfB gestern, mega, hat er mal wieder gewonnen, richtig stark, oder? Oder dann die Woche drauf hat er vielleicht mal verloren, wobei diese Saison ist ja sehr, sehr erfolgreich, da regt man sich dann auch ein bisschen weniger auf. Ja, aber was sind denn die Themen, über die wir reden? Wir können die Zeit gut nutzen, solche Dinge auch zu tun und uns über solche Dinge zu unterhalten. Wenn das doch unser wesentlicher Auftrag ist. Und der dritte Punkt ist, also Nummer 1 war Gebet. Fang an, für Ungläubige zu beten und lass dir von Gott sein Herz schenken für die Ungläubigen. Bete dafür, dass er dein Herz verändert. Der zweite Punkt ist, lern das ABC des Evangeliums und lern es zu formulieren. Ja? Und du kannst dir dann noch weitere Herausforderungen stellen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte das Evangelium in 5 Minuten erklären, dann möchte ich es lernen, das Evangelium in 2 Minuten zu erklären und dann möchte ich es lernen, das Evangelium in 15 Sekunden zu erklären. Ja? Immer wieder kannst du kondensieren. Es geht. Ja? Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du frei von Sünde bist. Weil er dich liebt, hat er sein Leben gegeben, damit du ewiges Leben bekommen kannst und die Vergebung all deiner Sünden und einmal mit Jesus im Himmel sein kannst. Das kann jetzt ein Teil sein vom Evangelium. Ja? Das waren jetzt ungefähr 10 Sekunden, Leute. Das geht. Ja? Man kann das üben. Und jetzt dritter Punkt ist dein persönliches Lebenszeugnis. Lern dein persönliches Lebenszeugnis. Jetzt vielleicht sagst du jetzt, boah ja, ich habe ja gar kein tolles Lebenszeugnis. Ich kenne halt Jesus von klein auf zum Beispiel. Oder bei mir ist da nicht irgendwie so ein krasses Event gewesen. Es ist alles gut, Leute. Du hast ein einzigartiges Zeugnis, eine einzigartige Geschichte von Gott bekommen, die wirklich einzigartig auf dich bezogen ist. Fang an, stolz drauf zu sein, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und fang an, das, im Englischen heißt es Ownership, was ist Ownership? Verantwortung. Also nimm das an, nimm dein Zeugnis an. Nimm dein Zeugnis an und ehr das, was Gott getan hat. Und fang an, dir darüber Gedanken zu machen. Dein Zeugnis ist einzigartig und es wird in einzigartiger Art und Weise Menschen berühren und erreichen. Weil Jesus spricht nicht zu jedem über diese Geschichte. Wenn dein Zeugnis vielleicht das ist, dass du eine Drogensucht hattest und aus der Drogensucht rauskamst und Gott dich sogar äußerlich komplett verändert hat. Das ist ein tolles Zeugnis und das wollen wir ehren. Aber nicht jeder Mensch wird dadurch erreicht durch dieses Zeugnis. Manche Intellektuelle brauchen was ganz anderes, dass sie erreicht werden zum Beispiel. Dein Arbeitskollege mag was ganz anderes sein. Vielleicht ist er auch mit Jesus aufgewachsen schon in einem christlichen Elternhaus und hat eine ganz andere Geschichte, aber hat nie eine richtige Entscheidung getroffen. Dein Zeugnis ist einzigartig und wertvoll. Und wie lerne ich mein Zeugnis zu erzählen. Ich glaube, es gibt drei wesentliche Fragen, die du dir stellen solltest. Nämlich Frage 1, wie sah dein Leben aus, bevor du Jesus kanntest? Dann, wie hast du Jesus kennengelernt? Und wie sieht dein Leben aus, seit du Jesus kennst? Diese drei Fragen, sich über diese drei Fragen Gedanken machen. Wie sah mein Leben aus, bevor du Jesus kanntest? Wie hast du Jesus kennengelernt? Und wie sieht dein Leben aus, seit du Jesus kennst? Mein persönliches haben alle von euch, die schon öfter da waren, mit Sicherheit schon gehört. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe Handball gespielt und habe es geliebt, Partys zu machen in meiner Jugendzeit. Und wir sind trinken gegangen und wir waren auf der Theodor-Heuss-Straße viel unterwegs und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und als ich 18 Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern in Urlaub gegangen und in dieser Urlaubszeit hat mein Bruder mir einen MP3-Player gegeben und ich habe abends die Musik auf diesem MP3-Player angehört. Und das Einzige, was drauf war, war christliche Lobpreismusik. Und jedes Mal, als die Musik lief, habe ich Gottes Frieden gespürt, der mein Herz berührt hat. Und am fünften Tag habe ich angefangen, meine Hände aus dem Bett zu strecken und ihn angefangen zu anbeten. Und ich habe eine Stimme in meinem Herzen gehört, Janik, ist es nicht Zeit, nach Hause zu kommen? Und ich wusste in diesem Moment, dass Jesus zu mir spricht. Und dann habe ich Ja gesagt in meinem Herzen. Und dann hat es noch ein paar Wochen gebraucht, bis ich volle Sache gemacht habe. Und dann habe ich mich taufen lassen und seit dem Tag ist mein Leben ein anderes. Jeden Morgen, wenn ich aufwache und ihn einlade, kann ich ihn spüren. Manchmal spüre ich ihn auch nicht, aber ich erlebe ihn. Ich erlebe tiefere Erfüllung. Ich erlebe eine tiefere Entspanntheit und ich habe eine neue Familie bekommen. Eine Familie von anderen Gläubigen. Und ich habe gesehen, wie er Zeichen und Wunder auf der Straße tut und Menschen heilt. Das ist mein Zeugnis. Ich kann das so sagen, das waren jetzt ungefähr, wie lange waren das? 2 Minuten vielleicht? Ja. Und ich kann es auch runterkürzen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und mit 19 bin ich Gott begegnet in einem Urlaub. Sein Frieden kam auf mich und ich habe eine innere Stimme gehört, Janik, es ist nicht Zeit, nach Hause zu kommen. Und an diesem Tag habe ich Ja zu ihm gesagt und seit da ist mein Leben ein anderes, weil ich plötzlich keine Ablehnung mehr in meinem Leben erlebe, sondern Geborgenheit bei ihm. Willst du das auch erleben? Kann es sein, dass du es jetzt gerade in dir sogar spürst. Und es ist meistens so, die Leute fangen an, genau das zu erleben, was du erzählst von deinem Zeugnis, weil Jesus plötzlich Zeugnis in ihnen gibt. Kann es sein, dass du es jetzt gerade spürst und dann, ja stimmt, ich spüre gerade hier so eine Wärme. Weißt du, was das ist? Das ist der Heilige Geist. Das ist Jesus selber, der sein Leben lang nachgejagt ist, weil er dich liebt, mehr wie alles andere. Und jetzt fängt er an, sich sichtbar in deinem Leben zu machen. Und das Einzige, was du machen musst, ist, du darfst Ja sagen zu ihm. Jesus, ich will das öfter erleben, ich will das mehr erleben. Also wenn du heute Abend in deinem Bett liegst, dann rede mit ihm und sag ihm, Jesus, was da heute passiert ist, als ich mit dem Janik gesprochen habe, lass mich das nochmal erleben. Komm jetzt und zeig mir, dass du real bist. Das könnte ein Weg sein. Das könnte eine Art sein. Wir müssen anfangen, Ownership, Verantwortung, wir müssen anfangen, das anzunehmen, was unser Zeugnis ist. Das ist mein Zeugnis, Leute, und das erreicht Leute, ja. Aber dein Zeugnis ist genauso einzigartig. Was ist dein Zeugnis? Also, nochmal Übung mit dem Nachbar. Erzähl ihm mal kurz dein Zeugnis. Versuch es wirklich kurz zu machen. Ihr könnt auch nur über diesen Teil reden, wie habe ich Jesus kennengelernt? Ja, einfach mal ganz kurz diese Frage zu beantworten. Wie hast du Jesus kennengelernt? Egal wie es war, vielleicht von klein auf schon als Baby mit der Muttermilch. Das ist cool und das ist gut und das ist richtig. Und das ist ein Hammerzeugnis. Dann erzähl genau das. Oder vielleicht durch eine übernatürliche Begegnung, wo du durch einen Gottesdienst geflogen bist, weil der Heilige Geist dich so tief berührt hat. Kann auch sein. Egal was es ist. Oder du hast eine Heilung erlebt oder was auch immer. Okay? Wie hast du Jesus kennengelernt? Erzähl es mal deinem Nachbarn schon. In Johannes 9 gibt es eine richtig krasse, coole Geschichte. Nee, das ist gar nicht Johannes 9. Das war eine andere. Ich weiß nicht genau, wo es steht, aber die Geschichte von der Samariterin finde ich eine unfassbare Geschichte. Die Samariterin am Brunnen. Das ist eine im Johannes 2, echt? 4? Also Johannes 4. Eine unfassbare Geschichte. Sie begegnet Jesus am Brunnen und Jesus hat Worte der Erkenntnis für sie und weiß und sagt, du hast den und den Mann schon gehabt und was weiß ich und erzählt ihr quasi alles über das Leben und die ist so geflasht, ja, dass dieser Mann das wusste und ist so berührt von dieser Begegnung, dass sie danach zurückrennt ins Dorf und im ganzen Dorf davon erzählt und dann heißt es, dass das ganze Dorf rauskommt. Durch ein Zeugnis ist Erweckung in einem ganzen Dorf ausgebrochen. Was wäre, wenn durch dein Zeugnis mit Jesus Erweckung in deiner ganzen Familie, an deinem gesamten Arbeitsplatz, in deiner Region ausbrechen würde? Jedes Zeugnis hat das Potenzial für genau sowas. Die Frage ist, nehmen wir das wirklich an, glauben wir dran? Weil wenn wir anfangen, Zeugnis zu geben, so heißt es in Offenbarung, wenn wir anfangen, Zeugnis zu geben, dann prophezeien wir in unsere Zukunft hinein, dass er es wieder tut. Wenn du anfängst, Zeugnis zu geben, dann fängt Gott an, das in dem Herzen des anderen zu bestätigen und möchte dort wieder tun. Weil er möchte uns begegnen. Und es ist ziemlich cool, wenn du das dann anfängst zu perfektionieren. Nein, perfektionieren, da geht es ja gar nicht drum. Das darf ja völlig entspannt sein, ja. Aber je mehr du das übst und je natürlicher das wird, fängt das Evangelium richtig an, sich auch in dein Lebenszeugnis, fließt es richtig hinein, Leute. Und dann wird es, du denkst gar nicht mehr groß drüber nach und es wird immer natürlicher und es macht richtig, richtig Spaß. Wenn du das erste Mal erlebst, dass ein Mensch, wenn du dein Zeugnis erzählst, eine Berührung mit Gott hat, es gibt fast nichts Erfüllenderes, außer Jesus selbst in der Tiefe zu erleben, aber das ist so erfüllend, wenn du siehst, wenn du im Gesicht des anderen siehst, der hat jetzt gerade eine Begegnung mit Gott. Das ist unfassbar. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, einmal in Mexiko habe ich einen Mann auf einer Bank gesehen und bin auf diesen Mann zugelaufen und das Einzige, was ich in dem Moment, als ich zugelaufen bin, gehört habe, war, schau ihm in die Augen und sag ihm, dass Gott ihn liebt. Und ich bin hingelaufen und ich habe seine Augen anvisiert und habe das auf Englisch gesagt. Und mein Übersetzer hat so parallel von der rechten Seite es auf Spanisch übersetzt. Und direkt in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, der Mann hat es noch nicht mal richtig auf Spanisch gehört, sind dem Tränen in die Augen geschossen. Und er hat angefangen, vor mir zu weinen. Und dann habe ich plötzlich die gleiche Liebe in meinem Herzen gespürt. Und wir beide hatten eine Begegnung mit Gott. Das war so erfüllend, Leute. Es gibt nichts Schöneres. Mittlerweile finde ich es auch nicht mehr in dem Maß schlimm, wenn du dann abgelehnt wirst. Ja, weil ich weiß, ich mache es für Jesus. Ich mache es gar nicht für mich. Es geht auch gar nicht um mich. Ich mache es für Jesus und ich mache es nicht nur für Jesus, ich mache es für die andere Person. Vor einer Weile hatte ich eine tiefe Erkenntnis, hat mich nochmal ganz neu gepackt. Boah, wie heftig ist es eigentlich? Wie heftig ist es eigentlich, wenn meine Freunde in Ewigkeit gefoltert werden. Das will ich niemandem. Das will ich bei niemandem. Das möchte ich, dass das kein einziger Mensch erlebt. Wenn du mal eine schlimme Krankheit hattest und erlebt hast, wie sich das anfühlt, und jetzt stell dir vor, noch mal tausendfach schlimmer und nie endend. Das ist der Zustand, den Menschen, wenn sie Jesus nicht kennen, einmal erleben werden. Und ich bin noch immer happy darüber. Ja, ich habe ja mega, ich bin ja im Himmel, für mich ist alles gut. Ja, das ist gut, ja. Aber wollen wir geizig sein oder sind wir großzügig mit der Erkenntnis, die Jesus uns gegeben hat? Und geben das weiter. Und ich habe mir wirklich über diese Sachen, ich habe mir über diese Tatsachen tiefere Gedanken gemacht. Immer wieder darüber nachgedacht, was bedeutet das denn eigentlich? Ja, mach dir mal Gedanken darüber. Dieses Maß. Was bedeutet das? Was bedeutet das für meinen Bruder, der noch nicht an Jesus glaubt? Will ich das, dass er das einmal erlebt? Oder habe ich dann in meinem Kopf immer noch die Ausreden, ja, was wird er jetzt zu mir sagen, wenn ich ihm jetzt davon erzähle, wie ich Jesus erlebe? Ja, Leute, ganz ehrlich, ohne Spaß. Und wie gesagt, ich sage mir das selber immer wieder. Ich muss mich immer wieder daran erinnern. Alter, wie unfassbar selbstsüchtig ist dieser Gedanke eigentlich, dass ich jetzt das nicht erzähle. Ja, vielleicht gucken sie mich komisch an oder vielleicht sagen sie einen komischen Kommentar oder was auch immer. Und ganz ehrlich, meistens ist es auch noch so, das sagt man ja oft, das Evangelium ist schwierig in Deutschland oder was weiß ich, meistens ist es auch noch so, ganz, ganz selten erlebe ich wirklich Ablehnung. Ganz meistens berührt Gott. Und ich für mich, ich habe mir das vorgenommen, dieses Jahr das wirklich wieder aktiver umzusetzen und aktiver zu machen und darin besser zu werden. Wir haben das angefangen auch als Hauskirche und das ist mega, mega stark und wir werden nächste Woche auch hoffentlich ein, zwei Zeugnisse davon hören oder nächsten Gottesdienst, dass wir in der letzten Hauskirche 4 oder 5 Zeugnisse hatten innerhalb von 2 Wochen über das, wie Menschen von Jesus berührt wurden oder wir zumindest Schritte gegangen sind, das Evangelium in irgendeiner Art und Weise auf ganz unterschiedliche Art weiterzugeben. Das ist richtig, richtig schön zu hören. Gut, Hausaufgaben. Macht diese 3 Dinge die nächsten 2 Wochen. Macht die 3 Dinge. Fangt an zu beten für Ungläubige. Übt das Evangelium, das ABC des Evangeliums. Wenn ihr besonders mutig seid, gebt es sogar irgendjemandem weiter, den ihr im Gebet die ganze Zeit habt, vielleicht eurem Arbeitskollegen, in der ganz Einfachheit. Vielleicht fangt ihr damit an, dass du einfach mal nur dem Tankwart hinter der Tankstelle sagst, hey, übrigens, was ich dir heute noch sagen will, wenn du während du zahlen bist, Jesus liebt dich. Das ist ein Teil des Evangeliums, ja? Jesus liebt dich, weil deswegen ist er überhaupt ans Kreuz gegangen. Vielleicht fangt ihr damit an und übt das persönliche Zeugnis, macht euch Gedanken über euer persönliches Zeugnis, wenn ihr abends im Bett liegt. Okay? Jesus, danke für alles, was du tust. Danke, dass du uns dein Herz gibst für die Verlorenen. Ich segne jeden Einzelnen und ich danke dir und ich setze wirklich Spaß und Freude frei in diesem Bereich. Wir brechen alles Leistungsdenken, alle Anstrengung und ich danke dir, dass es Spaß macht und Freude bereitet, Jesus. Mehr von dir, Heiliger Geist. Amen.